Hey, ich bin Mona Belinsky, schön, dass ihr zuhört. Ihr merkt vielleicht, diese Folge, die beginnt ein bisschen anders als die anderen Folgen Essen im Ohr und ja, sie wird auch ein bisschen anders klingen. In dieser Folge spreche ich mit Riley. Sie ist trans, lebt bei uns in Essen und mit ihr spreche ich über ihren ganz persönlichen Weg, ihre ganz individuelle Geschichte und ihre Erfahrungen als Transfrau. Ich spreche aber auch mit Jonas Brandt. Er arbeitet bei der Transberatung in Düsseldorf, hat im letzten Jahr über 1600 Menschen betreut und er wird in diesem Podcast immer mal wieder auftauchen, etwas erklären und seine Sicht der Dinge erzählen. Wir haben uns dazu entschieden, zwei Menschen in diesem Podcast von ihren Erfahrungen erzählen zu lassen, weil Transsein eben nicht nur einen klaren Weg bedeutet, ja, sondern sehr individuell sein kann. Wenn Riley also von ihrem Weg erzählt, ist das nur Rileys ganz persönliche Geschichte. Und wenn Jonas von seinen Erfahrungen und den Erfahrungen als Betreuer erzählt, ist das auch nur seine Seite. So viel also vorab. Und eine Sache noch. In dieser Folge geht es zum Teil auch um Depressionen oder um Suizidgedanken. Wenn ihr damit gerade nicht oder nicht alleine umgehen wollt, dann hört den Podcast vielleicht mit jemandem zusammen oder schaut mal in unsere Shownotes, da findet ihr einige Hilfsangebote und Unterstützungen. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie gefährlich ist das Leben als Trans in Deutschland aktuell?
Ich würde es aktuell wieder schon als gefährlicher einstufen als vielleicht noch vor ein paar Jahren, gerade weil es ja auch medial super viel gepusht wird und andere Menschen immer noch der Meinung sind, wir würden ihnen irgendetwas wegnehmen. Wir dürfen uns auch mal versprechen und wir dürfen auch mal gerade nicht wissen, wie ich eine Person ansprechen kann. Vorurteile kann man nur abbauen, indem man auch bereit ist, sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Unser Podcast-Team hat Anfang des Jahres diese E-Mail hier erreicht. Hallo, liebes Team von Radio Essen. Ich habe mich lange Zeit versteckt und mich dafür geschämt, anders zu sein als die Mehrheit der Menschen in der Gesellschaft. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Riley. Ich bin 23 Jahre alt, wohne in Essen-Krai und ich bin trans. Durch den Beitrag von Jan Böhmermann habe ich den Mut gefasst, über mein Leben als Transmensch zu sprechen. Ich möchte als betroffene Person über mein Leben, meine Erfahrungen und meinen Werdegang erzählen und suche dafür eure Unterstützung. Das ist alles für mich sehr wichtig, über Trans und über LGBTQ+ allgemein aufzuklären und auch den Leuten zu zeigen, was es überhaupt bedeutet, trans zu sein und auch zu zeigen, was Hass mit einer Person anstellen kann. Das war ein Auszug aus der Mail von Riley und natürlich haben wir Riley eingeladen, um mit ihr über ihre Geschichte zu sprechen. Hallo Riley, schön, dass du da bist.
Hallo Mona.
Du hast uns geschrieben, der Beitrag von Jan Böhmermann, der hat dich ermutigt, dich bei uns zu melden. Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören aus dem Beitrag von Jan Böhmermann.
Ich lese in letzter Zeit so wahnsinnig viel über Transmenschen. Komischerweise immer alles geschrieben von Menschen, die nicht trans sind.
Wie viel trans darf die Maus?
Transgender im Sport. Wann ist eine Frau eine Frau?
Meine Damen und Herren, es gibt seit Jahren ein riesiges, super gut organisiertes Netzwerk, das gezielte Kampagnen gegen Transmenschen fährt.
Transfeindliche Attacke in der Frankfurter Innenstadt.
Jugendlicher bedroht Transfrau mit Pflasterstein.
Angriff auf Transfrau mit Reizgas.
Alles Meldungen aus den letzten zwei Jahren. Dabei geht es am Ende gar nicht darum, ob man versteht oder nachfühlen kann, was trans sein ist oder bedeutet, denn es gibt Transmenschen. Aber anders als Alice Schwarzer und Beatrice von Storch schränken Transmenschen nicht die Rechte anderer Menschen ein und haben deswegen ein Recht auf die gleichen Rechte wie alle anderen und sollten sie so schnell wie möglich auch endlich mal bekommen.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Beitrag, der insgesamt, ich glaube, gute 25 Minuten geht. Du sagst schon, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie ging es dir nach dem Beitrag damals?
Naja, es hat große Kontroverse ausgelöst, vor allem auf Twitter, wo ich sehr aktiv bin. Jan Böhmermann wurde einerseits von vielen aus unserer Seite der Trans-LGBTQ-Plus-Community allgemein gelobt. Er hat viel Zuspruch bekommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch in Betracht ziehen, dass es ganz, ganz viele Menschen gab, die halt diesen Beitrag von Jan Böhmermann als einen Angriff auf Frauenrechte und auf Frauen allgemein in Betracht gezogen haben und haben natürlich daraus eine große Debatte und eine Hetzkampagne gegen Jan Böhmermann gemacht.
Bevor wir hier jetzt schon aber tief ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und vorab ein paar Begriffe klären, die in dieser Folge immer wieder auftauchen werden. Und dazu habe ich mir einen Experten an die Seite geholt. Ich spreche mit Jonas Brandt von der Transberatung in Düsseldorf. Zuerst hat mir Jonas erklärt, was bedeutet eigentlich Trans?
Trans ist halt ein Überbegriff für viele Personengruppen, überwiegend aber für Personengruppen, die sich nur teilweise oder gar nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Das heißt, bei unserer Geburt wird uns ja entweder ein Geschlecht, also männlich oder weiblich zugewiesen, was ja an den Genitalien festgemacht wird. Und es gibt Menschen, die fühlen sich damit gar nicht oder eben nur teilweise wohl. Also die eigene Identität ist ja, wie man sich selber wahrnimmt, ne? Und das Geschlecht ist eben das, was quasi festgelegt wird. Also bei Geburt wird halt gesagt, männlich oder weiblich, sofern man nicht intergeschlechtlich ist. Und das, was man, wie man sich selber erlebt, das ist halt das Gefühl.
Okay, also neben dem Geburtsgeschlecht, also dem biologischen Geschlecht, männlich oder weiblich, gibt es also noch das gefühlte Geschlecht, also die Geschlechtsidentität. Und da gibt es eben nicht nur zwei, sagt Jonas.
Oh, da gibt es ziemlich viele. Natürlich klassisch er, ihn, sie, ihr. Es gibt sei, sem, xia, sia. Es gibt aber auch Menschen, die vielleicht gar keine Pronomen benutzen. Das heißt, die möchten entweder nur beim Vor- und Nachnamen genannt werden oder nur beim Vornamen. Es gibt noch diverse weitere Pronomen, aber ich glaube, das würde jetzt wirklich viel zu viel in die Tiefe gehen, weil auch so viele Pronomen, wie es gibt, gibt es eben auch mehrere Geschlechter. Es gibt eben nicht nur männlich und weiblich, es gibt zum Beispiel auch nicht-binär, es gibt Genderfluid, es gibt Genderflux, also es ist gar nicht genau definiert, wie viele Geschlechter es überhaupt gibt.
Und genau deswegen gibt es einen Überbegriff für die Community, der versucht eben alle mit einzubeziehen. LGBTQIA+.
Genau, also die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bi, inter, trans, nicht-binär, asexuell. Also im Prinzip soll es die komplette Community umfassen, die sich eben nicht in der Norm bewegt.
Und genau zu dieser Community zählt sich auch Riley und sie lernen wir jetzt mal besser kennen. Und da würde ich am besten einfach mal anfangen mit den Grundlagen und dich ein bisschen kennenlernen. Deswegen fangen wir mit dem akustischen Steckbrief an bei uns im Podcast. Ich stell dir Fragen wie im Freundebuch und du füllst die Spalten einfach aus. Vollständiger Name.
Ja, mein vollständiger Name ist Riley Mika Schneider.
Mhm. Wann und wo geboren?
Geboren in Koblenz, sehr schöne Ecke in Rheinland-Pfalz.
Und wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten. Ich bin nie wirklich sesshaft geworden. Ich habe eine lange Zeit in Minden-Lübeck gewohnt, aus Westfalen-Lippe. Dann war ich ein Jahr im Ausland gewesen, habe dort viel Erfahrung in Schweden gesammelt, um genau zu sein, in dem Gebiet Jokkmokk. Sehr, sehr schön, sehr viele Wälder, sehr viele Seen, kann ich nur empfehlen, nur nicht im Winter. Dann war ich längere Zeit in einer Pflegefamilie, das war in dem schönen Osten, in Mecklenburgischen Seenplatte. Auch sehr schön, auch schönes Urlaubsziel, auch sehr viele Seen, auch schöne Wälder, sehr viel Natur, kann ich auch jedem empfehlen. Und dann letztendlich bin ich 2017 nach Essen gekommen, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich auch jetzt bis heute wohne.
Dann vielleicht direkt zur nächsten Spalte, dein Lieblingsort in Essen.
Es gibt verschiedene Orte, die ich an Essen sehr mag. Da wäre zum Beispiel der Bredeneysee, ist ein sehr schöner Ort, wo ich auch mal mit Freunden oder für mich selbst langlaufe und spaziere, die Natur genieße, weil Essen ist ja, wie jede andere Stadt, leider auch ein großes Stück ja, Klotz und Stein, wo halt vieles verbaut ist, wo halt leider nicht mehr so viel Natur ist. Aber da ist der Bredeneysee oder zum Beispiel auch der Krugerpark, wo ich sehr gerne bin. Auch eins meiner Lieblingsorte. Auch ein schöner Ort, wo man einfach die Natur genießen kann, sich entspannen kann, abschalten kann. Von dem städtischen Leben.
Dein größtes Hobby?
Mein größtes Hobby? Ich habe verschiedene Hobbys. Eins meiner Lieblingshobbys ist, dass ich ganz gerne mit Freunden online spiele. Aber auch, dass ich viel Informatik-Sachen mache, weil ich auch einige Zeit als Fachinformatikerin gearbeitet habe. Das sind die zwei Sachen, die ich gerne mache.
Du hast schon gesagt, du hast einige Zeit als Fachinformatikerin gearbeitet. Was ist denn deine aktuelle Tätigkeit?
Naja, aktuell arbeite ich nicht, sondern ich gehe aktuell auf das Nikolaus-Kurs-Weiterbildungsklick. Das ist ein Abendgymnasium für Erwachsene, wo ich meine allgemeine Hochschulreife derzeit nachhole.
Eine deiner größten Stärken?
Eine meiner größten Stärken ist das Sozialleben. Mir fällt es enorm einfach. Ich war längere Zeit introvertiert, da war es für mich nicht so gut gewesen, mit Menschen zu sprechen. Aber jetzt, wo ich mit vielen Menschen arbeite, viel auf CSD gehe, viel im Treff sind und mit Freunden was mache, fällt es mir immer einfacher, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit ihnen zusammen auch Sachen zu erschaffen und zu ermöglichen. Und das ist eine Stärke von mir, mit Menschen in einem Team zusammen produktiv zu arbeiten. Und ja, das ist einer meiner größten Stärken.
Erinnern wir uns mal an das zurück, was Jonas vorhin zur Geschlechtsidentität gesagt hat. Es gibt mehr als zwei Geschlechter, also auch mehr als zwei Pronomen. Und so steht vor allem im sozialen Kontext und vor allem für nicht betroffene Personen oft die Frage im Raum, wie soll ich einen Menschen ansprechen, der, sagen wir mal in Anführungsstrichen, aus der Norm fällt? Und darauf hatte Riley eine klare Antwort.
In erster Linie fragt man die Person nach Pronomen. Es gibt auch Transfrauen, die den Pronomen er, ihn, sie, ihr oder they, them aus dem Englischen angesprochen werden. Das ist jeden Person individuell und es ist immer gut, bevor man unwissentlich oder aus Versehen die Gefühle anderer Menschen verletzt, immer mal nach dem Pronomen fragt.
Okay, jetzt fällt mir das auf. Ich habe das bei dir zum Beispiel gar nicht gemacht. Aber ich bin davon einfach ausgegangen, weil du vor mir sitzt als Frau mit langen Haaren und dann denke ich das halt.
Ja, das ist das, diese Stereotypen, von denen wir sprechen. Das ist so ein Fall. Ich betreue einen Transjungen. Er wurde halt, bevor er Hormone genommen hat, wo ich ihn auch schon getroffen habe, halt, ja, er hat kurze Haare, er ist kleidlich männlich, aber er wird leider halt wegen des Gesichtsmerkmals, also Gesichtsausdruck, leider noch als Frau gesehen und auch immer gemischgendert, dass es ihm natürlich dementsprechend sehr wehgetan hat. Mir jetzt auch wehgetan, als man bei mir gemacht hat, weil ich war ja früher als Junge, ich habe, bevor ich Hormone angefangen habe, sah ich natürlich noch sehr männlich aus, auch vom Gesicht her. Ich hatte noch leichte Stoppeln gehabt und Menschen haben dann so gedacht, ja, ist ein R. Und ich so, es tut weh innerlich.
Riley spricht hier von einer Form der Diskriminierung, die Transpersonen oft erleben müssen. Und zwar vom Missgendern. Jonas Brandt gibt uns dazu mal ein Beispiel.
Also ich bin ja männlich und wenn du mich jetzt zum Beispiel mit Frau ansprechen würdest, würdest du mich missgendern, weil ich bin ja keine Frau und so erlebe ich mich auch nicht und das wäre dann eine Missgenderung. Es ist verletzend, weil wir nicht als der Mensch anerkannt werden, wie wir uns fühlen oder auch, weil die Bürokratie es vielleicht noch nicht erlaubt, offiziell so angesprochen zu werden und das ist einfach verletzend und auch irgendwo demütigend.
Wie kann man das denn vielleicht vermeiden als nicht betroffene Person?
Man könnte, wenn man jemanden noch nicht kennt, fragen, wie darf ich dich denn ansprechen? Welche Pronomen benutzt du? Das kommt vielleicht erstmal komisch, weil das ja auch noch gar nicht so lange, sag ich mal, Standard ist. Aber letztendlich ist es einfach eine Höflichkeitsfrage, um eben diesem Missgendern vorzubeugen.
Ähnlich ist das mit dem Dadnaming. Auch das ist eine Form der Diskriminierung, die Transpersonen oft erfahren müssen, erzählt mir Jonas. Oft ist das Motiv einfach nur Neugier.
Deadname ist eigentlich der Name, den wir halt bei der Geburt bekommen haben, mit dem wir uns aber nicht identifizieren. Und für uns ist das halt so ein toter Name, weil das nichts mit unserer Person zu tun hat, sondern irgendjemand hat bestimmt, dass wir so heißen. Und ja, wir können einfach mit diesem Namen eigentlich nichts anfangen, weil wir uns nicht darin widerspiegeln können.
Warum ist das so verletzend, wenn Leute, ja, Betroffene mit dem Deadname ansprechen?
Das ist absolut nicht wertschätzend. Also man möchte ja schon auch gerne so angesprochen werden, wie man heißt. Oder wenn jetzt jemand einen Doppelnamen hat und man entscheidet sich halt für einen Rufnamen und jemand benutzt dann absichtlich noch vielleicht den zweiten Namen, das ist dann einfach schon auch diskriminierend und das sollte man nach Möglichkeit vermeiden.
Kannst du denn nachvollziehen, warum diese Frage oft kommt, dass Leute einfach aus Interesse fragen, ja, wie hieß du denn früher?
Ja, also verstehen kann ich es schon, aber andererseits, was bringt es den Menschen, wenn man das weiß? Also man fragt ja eine Cis-Person auch nicht, zum Beispiel, wenn man sich die Brüste hat vergrößern lassen, ja, welche Größe hattest du denn vorher? Das sind einfach Grenzüberschreitungen, die müssen nicht sein.
Lass uns vielleicht einmal über deinen Weg sprechen, weil das war ein langer Weg für dich und auch ein steiniger Weg, so wie ich das mitbekommen habe, bis du jetzt hier so vor mir sitzt. Fang einfach vielleicht mal an, uns mit auf dem Weg mitzunehmen. Wann hast du denn das erste Mal vielleicht gespürt, dass irgendwas nicht so ist wie bei den anderen Kindern?
Das war schon relativ früh, könnte ich sagen. Ich würde so sagen, ich war da, wie mal Daumen, 8, 9 Jahre alt gewesen. Also es war schon im jungen Kindesalter, dass ich gemerkt habe, dass da was anders ist.
Hast du direkt verstanden, was das ist? Hast du das erstmal irgendwie einfach hingenommen?
Nun ja, damals war das Thema leider nicht so in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich wusste nicht mal als Kind früher, dass es schwule, lesbische Personen, dass es bisexuell gibt, dass es auch Transmenschen gibt. Das wusste ich alles als Kind damals nicht. Ich habe mir einfach nur gedacht, als Kind, also ich habe mir nichts dabei gehabt, einfach nur gedacht, ich bin komisch, also wirklich, ich bin seltsam. Genau das habe ich gedacht und habe das dann nicht weiter beachtet. Und als Jugendlicher wurde halt das Gefühl immer schlimmer und da hatte ich auch schon Zugriff auf Internet gehabt und ich habe mich halt informiert, was das sein könnte. Und dann habe ich auch gemerkt, warte mal, es gibt Menschen, zum Beispiel Jungs, die lieben Jungs. Es gibt Mädchen, die lieben Mädchen. Es gibt aber auch Jungs, die wollen lieber ein Mädchen sein. Es gibt Mädchen, die wollen lieber ein Jungs sein. Und es gibt auch Menschen, die wollen lieber nichts von beidem sein. Und dann habe ich das allererst mal gemerkt, ey, es gibt doch noch viel mehr außerhalb meines Tellerrandes. Ich glaube, ich bin schwul. Das habe ich als Jugendlicher damals, so mit, ich würde sagen, 13 Jahren dann zu mir gesagt, dass ich erstmal einfach schwul bin.
Weil du gespürt hast, dass du vielleicht auf das männliche Geschlecht stehst oder weil du gespürt hast, dass du anders bist?
Beides. Einerseits, weil ich schon immer Jungs, also Männer, attraktiv fand. Und andererseits aber auch, weil ich hatte da so ein Bild im Kopf gehabt. Das ist so ein Stereotype, weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich hatte als Kind, als Jugendlicher damals mal gedacht, dass schwule Männer immer Nagellack tragen und sich richtig weiblich verhalten. Und dann habe ich einfach zu mir gesagt, ja, ich bin einfach ein schwuler Mann, schwuler Junge. Und habe dann einfach so assoziiert mich selbst damit, mit diesen Stereotypen.
Jonas Brandt erzählt mir in unserem Gespräch, dass genau das keine Seltenheit ist, vor allem nicht in jungen Jahren.
Gerade in der Pubertät lernt man ja sowieso sich selber erstmal kennen und auch irgendwo ein bisschen seinen Körper näher kennen, weil ja dann eben die geschlechtsspezifischen Merkmale anfangen, sich auszubilden. Und dass man dann auch erstmal seine eigene Sexualität vielleicht in Frage stellt oder auch erstmal noch gar nicht weiß, ist man vielleicht homosexuell oder eventuell auch transident. Das zeigt sich einfach mit der Zeit. Ne? Man kann ja nicht direkt irgendwie sagen mit 5 Jahren, ich bin jetzt schwul oder ich bin jetzt lesbisch oder dies oder das, sondern das entwickelt sich einfach. Und das ist auch ganz gut so, dass sich das entwickelt, weil wir sind eigentlich alles Freigeister, ja, die ihr Leben leben.
Auch bei Riley ist Zeit vergangen und irgendwann ist dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir, immer schlimmer geworden, erzählt sie mir.
Als ich 15, 16 Jahre alt war, wurde das Gefühl halt immer stärker, dass da irgendwas nicht ist. Vor allem mit der Pubertät, weil da fangen ja zum Beispiel die Jungs an, dass sie starke Körperbehaarung bekommen, dass sie einen Stimmbruch kommen und die anderen Sachen halt eintreten. Und das hat meine sogenannte Dysphorie, nennt man das, stark verschlimmert. Also dass ich meinen Körper immer mehr abgestoßen habe, dass ich mich immer unwohler gefühlt habe, ich mich immer mehr gehasst habe. So dass ich 2016, wollte ich nicht mehr leben als Jugendlicher. Ich wollte einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich nicht normal gefühlt, ich habe mich krank gefühlt und ich wurde halt auch längere Zeit in der Schule gemobbt, weil ich anders war und ich habe den Zeitpunkt dann einfach gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Gott sei Dank ist das nicht passiert, also Gott sei Dank wurde mir dann noch geholfen, bevor was Schlimmes passiert ist und ich war dann einige Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da habe ich dann erstmal offen über meine Gefühle gesprochen mit den Psychologen, die dort waren.
Dysphorie ist im Prinzip ein Leidensdruck, den wir beschreiben gegen bestimmte Sachen, gegen zum Beispiel einen Deadname, gegen bestimmte Körperstellen von uns, gegen eine Stimme. Also das sind so Sachen, das ist eine Dysphorie. Ich habe eine Dysphorie gegen meine Stimme. Deswegen mache ich vielleicht eine Hormontherapie, damit sich meine Stimme verändert oder gegebenenfalls operative Maßnahmen, weil ich eine Dysphorie habe gegen meine Brust oder ich hätte gerne eine Brust oder gegen mein Genital. Das sind so dysphorische Punkte oder eben ja einfach auch der Deadname, der mit auf jeden Fall reinspielt.
Dann bist du in die Psychiatrie gekommen, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und da wurde dir geholfen, hast du gesagt. Was wurde dir da geraten?
In allererster Linie ging es ja darum, die Symptome zu behandeln. Das ist ja logisch, weil ich habe halt durch das Ganze, nicht nur wegen der Geschlechtsidentität, also wegen der Trans-Sache, sondern auch, ich wurde halt gemobbt und das Elternhaus war jetzt auch nicht so das Beste. Hat man halt auch die Depression erstmal behandelt, Antidepressiva und alles. Und irgendwann hat man mir gesagt, wenn ich rausgehe, soll ich mir einen Therapeuten holen und vielleicht mal in Erwägung ziehen, sowas wie Hormone zu nehmen, beziehungsweise einmal so zu leben, wie ich bin, probeweise, um zu gucken, ob es auch das Richtige ist. Und jetzt habe ich dann auch Schritt für Schritt gemacht später, aber erst, nachdem ich aus der Klinik raus war und umgezogen bin, wo ich jetzt mal nach Essen.
Also du bist dann nach Essen gekommen und die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben dir geraten, quasi probeweise als Frau zu leben. Wie läuft das dann ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das ist, du kleidest dich halt so, wie du dich fühlst. Zum Beispiel, du ziehst dich jetzt, ganz blöd gesagt, stereotypisch an. Zum Beispiel ziehst einen Rock an, ziehst Leggings an. Du kleidest dich halt feminin, vielleicht machst du auch Make-up an, wenn du Spaß hast. Und gehst so halt nach draußen und lebst so. Und manchmal, wenn das auch sehr gut war, haben die Leute auch wirklich sofort gedacht, dass du eine Frau bist. Was aber leider nicht am Anfang nicht oft passiert, sondern ganz, ganz selten.
Du bist dann quasi hier hingekommen, hast ein bisschen hier gelebt, hast gespürt, dass sich das richtig anfühlt und hast dann dir psychologische Beratung gesucht, weil dann hat ja quasi der Prozess der Transition begonnen.
Ja, ich habe eine Therapie gehabt, aber ich habe mich anfangs noch nicht getraut, mit meinem Therapeuten darüber zu sprechen. Es hatte verschiedene Gründe gehabt. Ich hatte noch kein Vertrauen gehabt. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Und erstmal verging nur ein bisschen Zeit. Ich habe dann im Sommer 2017 dann die normale Schule besucht. Und irgendwann dann kam eine Klassenkameradin, mit der ich richtig gut klarkam. Ihr habe ich das dann anvertraut. Sie hat mich dann unterstützt. Sie hat mir dann gezeigt, wie man Make-up benutzt. Sie hat mir dann gezeigt, welche Klamotten könnten passen. Hat mich auch bekleidet draußen, bei meinem ersten Versuch mal so zu laufen und mir auch Mut gefasst, auch mich zu outen, weil ich habe mich ja vorher halt als schwul geoutet. Aber mich dann auch zu outen, dass ich halt anders bin, das war nicht einfach.
Dieses Probejahr, was Rileys Psychologe ihr damals empfohlen hat, findet Jonas Brandt zwar etwas veraltet, aber trotzdem sinnvoll.
Also das war mal der sogenannte Alltagstest. Das heißt, man musste wirklich quasi beweisen, dass man schon irgendwie auch öffentlich so lebt. Andererseits, es läuft ja keiner einem hinterher und schaut, trägt die Person wirklich ein Kleid oder eine Hose oder wie hat sie die Haare? Und das sind einfach Stereotypen, die von der Gesellschaft aufgezwungen werden, weil durchaus ja auch Männer einfach ein Kleid tragen können, wenn die da Bock drauf haben, und eine Frau genauso einen Anzug tragen kann oder auch kurze Haare tragen kann. Ich halte es dennoch für sinnvoll, sich auch irgendwo öffentlich so zu bewegen, weil wie soll man es sonst rausfinden, ob das wirklich das ist, was man will, wenn man es nicht vorher probiert?
Das, was Jonas hier beschreibt, das hat Riley damals als totale Hürde empfunden, hat sie mir erzählt. Also dieses Probejahr.
Ein Jahr musste ich sowas wie ein Probejahr machen. Ich musste leben, wie ich bin, um ihm zu beweisen, dass ich trans bin. Das fand ich echt kacke. Dadurch hat er mir ein Jahr genommen. Aber letztendlich hatte ich meine Indikationsschreiben und ich war froh, dass ich weg war.
Jonas hat für diese Sicht auf das Probejahr totales Verständnis, erzählt er mir. Er weiß aber eben aus seinen Beratungen, dass es trotzdem super wichtig ist, um Fehlentscheidungen für die Psychologen und Psychologinnen auszuschließen, weil was dann folgt, ist eben ein langer und nicht leichter Weg.
Diese psychologische Betreuung ist ja schon sehr, sehr wichtig und das ist nicht irgendwie, um uns zu ärgern, sondern das ist wirklich, um auch auszuschließen, dass andere Dinge vielleicht ausschlaggebend sind, dass man sich nicht mit seiner eigenen Geschlechtsidentität identifizieren kann. Und es ist einfach ein Zeitraum, der uns auch nochmal ein bisschen Zeit zur Selbstreflexion gibt. Was brauchen wir, was wünschen wir uns und was erhoffen wir uns eben auch von den Veränderungen, damit wir halt nicht vor irgendetwas weglaufen, sondern uns schon sicher sind, dass das eben unser Leben ist. Wir müssen ungefähr ein Jahr lang Psychotherapie machen, entweder 12x50 Minuten oder 24x25 Minuten. Am besten so über ein Jahr verteilt, damit natürlich auch die therapeutische Person die Möglichkeit hat, uns kennenzulernen und vielleicht, wenn Unsicherheiten sind, diese nochmal auszuräumen oder über Dinge nochmal persönlich zu sprechen, die einfach auch wichtig sind. Denn so ein Transitionsprozess kann natürlich auch schon mal nicht so gut verlaufen, aber dass wir da einfach gut gefestigt sind, diesen gehen zu können. Und in der Regel ist es so, dass es halt keine rechtlichen Vorgaben gibt, zum Beispiel für eine Indikation. Also eine Indikation ist immer medizinisch notwendig und keine Gutachten, auch wenn es so oft im Internet steht. Das heißt, man unterhält sich ein paar Mal mit der therapeutischen Person und wenn die therapeutische Person mit einem übereinkommt, dann erstellt diese eine Indikation. Das wäre dann der erste Weg zur gegebenenfalls Hormontherapie, die auch eine Voraussetzung ist, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir dann die Hormontherapie mindestens ein halbes Jahr gemacht haben und dann hoffentlich schon auch ein Jahr in Psychotherapie sind, dann können wir theoretisch Anträge bei der Krankenkasse stellen für gegebenenfalls operative Maßnahmen. Dazu müssen wir uns natürlich in Krankenhäusern informieren, damit wir auch darüber gut aufgeklärt sind, was passiert überhaupt mit uns, welche Risiken entstehen unter anderem, was kann halt passieren und wie geht es weiter, wenn vielleicht ein OP-Ergebnis eben mal nicht ganz den Wünschen entspricht, dass wir da auch gut abgefedert sind.
Du hast dich ja auch einer Operation unterzogen. An welchem Zeitpunkt kommt das und wie kommt das zustande?
Erstmal vorab möchte ich sagen, nicht jede Person, die trans ist, möchte ja irgendwelche geschlechtsangleichende Maßnahmen durchziehen, zum Beispiel halt eine Vaginalplastik oder eine Mastektomie. Nicht jeder möchte das, weil es gibt halt Menschen, die sind trans, wollen keine Hormone, oder es gibt Leute, die sind trans, die wollen keine geschlechtsangleichende Operation haben. Es gibt aber auch Leute, die sind trans, die wollen keine Namensänderung haben. Also das ist bei jedem individuell. Ich rede jetzt, wie gesagt, hier nur für mich. Ich habe das relativ zeitnah gemacht. Ich habe meinen Namen vor 2 Jahren ändern lassen. Und ich habe auch circa ein Dreivierteljahr bis ein Jahr nach der Transition, die Hormonersatztherapie, die ich angefangen habe, das ist auch schon wieder fast 4 Jahre her, glaube ich, habe ich dann ja später ungefähr halt einen Antrag eingereicht. Das Problem ist, es ist keine Kassenleistung, weil es ist nichts standardisiert und so weiter. Es ist halt ein Antrag, den musst du bewilligen lassen vom medizinischen Dienst. Das heißt, du musst einen Antrag einreichen bei der Krankenkasse. Warum, wieso, weshalb? Dein Psychotherapeut muss ein Indikationsschreiben schreiben. Und da reinschreiben, warum ist das notwendig? warum kann das durch Therapie nicht gelindert werden? Und meistens wollen ja noch ganz, ganz viel Bürokratie-Sachen machen. Also es hat letztlich, wie ich einen Antrag bekommen habe, auch ein halbes Jahr ungefähr gedauert.
Lass uns da mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland ein transsexuellen Gesetz, so heißt das, das bis heute quasi Gerichte darüber entscheiden lässt, ob Transmenschen ihre Identität frei entfalten können und wann und wie sie das machen. Ich glaube, das gilt seit 1981, also seit über 40 Jahren. Das entscheidet dann quasi darüber, ob man seinen Namen ändern lassen kann, ob man den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde korrigieren kann. Ich glaube, bis 2008, also das ist jetzt auch noch nicht so lange her, hat das Gesetz auch noch vorgeschrieben, dass Transpersonen sich zum Beispiel sterilisieren lassen müssen und sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen sozusagen. Da ist eben auch in diesem Gesetz festgelegt, dass sie vorher ein psychologisches Gutachten über sich ergehen lassen müssen, was dann in deinem Fall zum Beispiel ein Jahr dauert. Und dieses psychologische Gutachten, das hat auch ganz viele Fragen, die viel auf sexuelle Vorlieben anspielen, auf das Sexleben im Generellen. Da steht zum Beispiel die Frage drin, können Sie sich vorstellen, mit Tieren Sex zu haben? Und das ist unglaublich in der Kritik. Wie hast du das erlebt?
Ja, solche und ähnliche Fragen musste ich mit dem TSG auch beantworten. Ich habe ja zwei psychiatrische Gutachten machen lassen und da waren aber auch Fragen drin, zum Beispiel, inwiefern dich das erregt, wenn du eine Frau oder ein Mann wärst. Also vieles hat wirklich auch nur was mit solchen Dingen zu tun, was meiner Meinung nach komplett falsch ist, weil das Geschlecht ist viel mehr als nur Sex oder Erregung, meiner Meinung nach.
Ich konnte Rileys Sicht total nachvollziehen. Im Gespräch mit Jonas Brandt kam dann aber noch ein ganz anderer Blickwinkel auf diese Fragen, die einem da gestellt werden, auf.
Das dient einfach zu unserem Schutz, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Weg irgendwie schon anzufangen, um dann zu merken, es ist vielleicht doch gar nicht das, was mich glücklich macht, weil so eine Detransition, also das bedeutet, wenn man den Weg abbricht oder gegebenenfalls wieder zurückgeht, ist noch anstrengender als eine Transition selber und das dient einfach zu unserem Schutz und natürlich auch für die behandelnden Personen, die müssen abgesichert sein, damit sie nicht irgendwie verklagt werden, weil die uns da etwas Falsches ausgestellt haben, denn es ist eine vertrauensbasierte Arbeit. Das bedeutet, die Person muss sich auch darauf verlassen können, dass das, was wir denen sagen, eben auch das ist, was wir meinen und wollen. Das medizinisch finde ich absolut in Ordnung. Wo ich halt stutzig bin, ist die aktuelle Vornamens- und Personenstandsänderung, die ja immer noch übers transsexuellen Gesetz läuft. Und dieses Gesetz ist 40 Jahre alt. Wenn wir bedenken, dass wir uns bis 2011 zwangssterilisieren lassen mussten, nur damit wir einen neuen Namen und einen neuen Geschlechtseintrag bekommen konnten, bin ich doch echt erschüttert.
Die Grünen wollen das Gesetz ja jetzt ändern und ich glaube zum Selbstbestimmungsgesetz umändern lassen. Wie realistisch schätzt du das ein, dass das passiert?
Also es muss definitiv passieren. Die haben sich ja jetzt auch dazu verpflichtet, das noch in dieser Koalition umzusetzen. Und es liegt auch ein erster Entwurf vor, den wir allerdings auch kritisch betrachten, aber wir sind auf dem Weg dahin, etwas Gutes zu erarbeiten, wo hoffentlich alle Menschen gut mit leben können.
Was für kritische Punkte siehst du noch an dem Entwurf?
Das AGG könnte ausgehebelt werden, also dass man hat ja ein Hausrecht und zum Beispiel eine Person, die noch kein gutes Passing hat, würde man dann einfach quasi rausschmeißen können und wir könnten aber nicht sagen, hey, wir wurden hier ganz klar diskriminiert, weil das würde ausgehebelt werden und das sehe ich durchaus als problematisch an, weil wir natürlich genauso ein Recht haben, uns in einem öffentlichen Raum zu bewegen, wie das Cis-Personen eben auch haben.
Was würdest du sagen, wie gefährlich ist das Leben als Trans in Deutschland aktuell?
Also ich würde es aktuell wieder schon als gefährlicher einstufen als vielleicht noch vor ein paar Jahren, gerade weil es ja auch medial super viel gepusht wird und andere Menschen immer noch der Meinung sind, wir würden ihnen irgendetwas wegnehmen. Also zu mir wurde letztens noch gesagt, ich hätte einem kranken Menschen das Krankenbett weggenommen, wobei unsere OPs sind planbar. Das heißt, wenn jetzt meine Ärztin anruft und sagt, hey Jonas, pass auf, da ist gerade, weiß nicht, ein Notfall, irgendwas, dann würde ich nicht sagen, ja, auf Teufel komm raus, ich muss heute operiert werden, sondern natürlich behandle bitte erst die Menschen, die das gerade notwendiger haben als ich. Und dann, wenn Zeit und Luft dafür ist, dann können wir gerne weiter über einen OP-Termin sprechen. Wir nehmen auch keinem Arbeitsplätze weg. Ne, im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit bei Transpersonen ist doch relativ hoch, weil eben auch Unternehmen leider nicht sehr aufgeschlossen dafür sind.
Wir haben immer noch das gesellschaftliche Problem, dass viele Menschen, also mal gesagt, unabsichtlich auch mitstellen oder deadnamen. Das kann natürlich jeden passieren. Es gibt aber auch Menschen, die machen das mit Absicht. Als Kind wurde ich damals gemobbt halt, dafür, dass ich anders bin. Es gibt auch Menschen, die nicht nur mitstellen oder deadnamen, die sogar Leute aufgrund ihrer Geschlechtsidentität angreifen oder belästigen. Wie jetzt in England gewesen war mit der Brianna, dass sie halt wirklich erstochen wurde von Leuten, die so einen Hass auf Transmenschen entwickelt haben, aus diversen Gründen. Es ist, wenn man halt an bestimmten Orten ist, es ist halt echt gefährlich teilweise, so zu leben, wie man eigentlich ist.
Wie groß ist das Problem noch für Menschen, sich zu outen, auch in der heutigen Gesellschaft?
Sehr groß. Also dadurch, dass ja auch Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit immer mehr zunimmt und man immer wieder von Berichten hört und liest, dass einfach Personen angegriffen werden, weil sie gegebenenfalls queer und oder trans sind, das macht die Hürde schon noch hoch und Alter spielt halt auch eine Rolle. Also irgendwann kann man nun mal nicht mehr verbergen, dass man vielleicht mit anderen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde und das macht die Gesellschaft einem dann einfach noch schwieriger, so akzeptiert und gelesen zu werden, wie man sich fühlt. Dennoch finde ich, wir sollten offener dafür werden, weil niemand tut einem damit weh, wenn man diesen Weg geht.
Ich habe Riley gefragt, wie ihr Outing damals ablief.
Die eine schreiben einen Brief an die Eltern oder an Freunde, die anderen schreiben das über WhatsApp, andere sagen das indirekt, zum Beispiel, was ist, wenn oder was wäre, wenn. Bei mir war das so, ich habe langsam einige Leute rausgepickt, mit denen ich gut Vertrauen habe, dann gesagt, da ist was, möchte ich dir sagen, ich fühle mich nicht so, wie ich bin und ich hoffe, du kannst es akzeptieren und ich kann definitiv sagen, dass viele darauf gut reagiert haben, das hat mich mega gefreut. Nur leider hatte meine große Schwester da anfangs Schwierigkeiten gehabt, hat dann zum Beispiel Worte gesagt wie, du wirst für immer mein kleiner Bruder sein, das ist schon echt verletzend, weil ich bin halt kein Bruder und ich möchte nicht so genannt werden, das hat mich dann halt so ein bisschen verletzt und es hat die Spannung ein bisschen zwischen, also das Verhältnis zwischen meiner Schwester und mir so ein bisschen, ja, ins Negative gerollt, weil wir uns halt nicht ganz so verstanden haben. Vor allem, weil die am Anfang gesagt hat, ja, du bist nicht die Person, du machst das nur, weil andere das auch machen. Also so eine Modeerscheinung, die wollte es halt nicht wahrhaben. Die hat halt mich damit enorm psychisch runtergezogen. Und ich habe ja Depressionen, ja, aber das hat die Depression nochmal verstärkt, weil diese Sachen zum Beispiel, du bist für immer mein Bruder sein oder du bist keine Frau oder ich nenne dich so nicht, das ist doch schon sehr, sehr verletzend.
Jonas Brandt weiß aus seinen Erfahrungen als Berater, dass so eine Reaktion aus dem familiären Umfeld kein Einzelfall ist. Oft bekommen Transpersonen so etwas zu hören wie Riley.
Also zum einen ist es ja ein Widerspruch in sich, weil man kann ja nicht sagen, ich unterstütze dich und deadnamed dann weiter oder sagt, du wirst für immer der oder diejenige bleiben, die du eben von Geburt an bist. Andererseits erlebe ich halt auch oft, dass Angehörige auch einfach Zeit brauchen, ne? Dass sie erstmal mit dem Thema ein bisschen warm werden müssen, dass die auch irgendwo testen müssen, wie viel Ernsthaftigkeit steckt denn dahinter, weil wenn man sich dann jetzt auch an den neuen Namen und neue Pronomen gewöhnt hat und vielleicht auch anstatt Sohn Tochter sagt oder umgekehrt und dann kommt der Mensch irgendwann und sagt, irgendwie war das vielleicht doch nicht mein Ding, dass das einfach schwierig ist. Man muss natürlich auch Verständnis für die Menschen haben, die nicht in dieser Situation stecken, weil man kann das Gefühl nicht nachempfinden. Man kann es nicht nachempfinden, man kann versuchen, sich rein zu versetzen, aber auch das, glaube ich, ist äußerst schwierig, wenn man doch mit sich selber relativ im Reinen ist. Und was das mit Menschen macht, gerade wenn es natürlich das nähere Umfeld ist, das wirft einen zurück. Ne, man fragt sich, ist etwas falsch mit mir? Oder auch die Eltern fragen sich, haben wir etwas in unserer Erziehung falsch gemacht? Nein, ganz definitiv nicht. Ne, man entwickelt sich eben so, wie man sich entwickelt, genauso wie wenn jemand homosexuell ist. Das ist einfach das, was der Mensch im Leben für sich feststellt, dass das sein Weg ist und den sollte man respektieren und auch akzeptieren. Und wenn man das nicht unterstützen kann oder möchte, dann sollte man zumindest respektvoll miteinander umgehen.
Hast du in deiner Arbeit auch Positivbeispiele erlebt, in denen das besonders gut geklappt hat einfach?
Ja, also da solche Beispiele gibt es natürlich auch und es ist auch immer besonders schön, gerade wenn Familien oder generell das Umfeld unterstützend ist. Es kommen ja auch Schulen auf mich zu, die dann wünschen, dass erstmal eine Sensibilitätsarbeit erfolgt, damit man die Klasse vielleicht auch vorbereiten kann, um eben schon blöden Sprüchen vorzubeugen oder auch die Lehrkräfte sich selber fortbilden wollen, um zu wissen, wie gehe ich damit um. Das ist immer sehr, sehr schön auch mitzuerleben. Wir pflegen ja auch eine Adressbank, wo wir dann gute Menschen empfehlen können oder Menschen empfehlen können, die einfach mit dem Thema sensibel genug umgehen.
Als wie notwendig schätzt du so eine Beratungsstelle wie deine ein?
Absolut notwendig. Also es gibt 3 klassifizierte Beratungsstellen in NRW. NRW ist ein ziemlich großes Bundesland. Es ist viel, viel, viel zu wenig und wir brauchen einfach mehr Anlaufpunkte und mehr Menschen, die sich auch einfach für diese Rechte einsetzen.
Um Jonas Brandt und seinen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit zukünftig vielleicht ein bisschen leichter zu machen, habe ich Riley am Ende unseres Gesprächs nochmal gebeten, einmal kurz zusammenzufassen. Was sollten wir als Gesellschaft in Zukunft im Austausch mit Transpersonen besser oder anders machen?
Platz Nummer 1 ist, man fragt nicht nach dem Deadname. Das ist verletzend, das macht man nicht. Das andere ist, man sollte auch nicht wirklich danach fragen, hast du dich schon operieren lassen, in Anführungsstrichen, also hast du noch einen Penis. Das ist eine Sache, das geht eigentlich niemandem was an. Man deutet auch Begrifflichkeiten bezüglich der Wortwahl achten, zum Beispiel, wenn man jetzt mir sagt, ja, hier, guck mal, das ist Riley, die ist eine Transe, ist ein absolutes No-Go, das Wort Transe, das ist wie das Wort Schwuchtel, das möchte man nicht genannt werden. Was auch ein absolutes No-Go ist, ist natürlich das Missgendern. Wenn es auswählen passiert, korrigiert man. Am besten ist immer nachfragen. Man sollte möglich, also wenn möglich, immer nach dem Pronomen fragen, vielleicht auch nach dem Wunschnamen. Und man sollte auch diese Sachen respektieren.
Wir sind Menschen. Wir machen Fehler und wir müssen auch einfach Fehler machen, um daraus lernen zu können. Und wir sollten uns gegenüber auch ein bisschen fehlertolerant sein, ne? Also wir dürfen uns auch mal versprechen und wir dürfen auch vielleicht mal gerade nicht wissen, wie ich eine Person ansprechen kann. Aber nur indem wir das ausprobieren oder einfach fragen, können wir offen damit umgehen. Und das, finde ich, ist einfach total wichtig, weil auch in anderen Punkten, ne? Also man sagt ja immer, man soll über alle Menschen Witze machen und das ist richtig so. Also auch über uns kann man ruhig Witze machen, wir können auch gerne mitlachen, wenn das alles in einem gewissen Rahmen bleibt. Und Vorurteile kann man nur abbauen, indem man auch bereit ist, sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, Informationen aus dem Internet sind immer zwiespaltig, ne? Da steht einfach oft nicht das drin, was man vielleicht braucht, sich sondern wirklich an qualifizierte Beratungsstellen oder Anlaufstellen wenden und sagen, hey du, ne, wie kann ich gut damit umgehen oder was kann ich vielleicht vermeiden, um andere nicht auf den Schlips zu treten? Also sprecht uns gerne an.
Und wenn jetzt jemand den Podcast hört, der sich vielleicht als Betroffener fühlt, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Wie kann man sich da am besten informieren? Auch da ist wahrscheinlich das Internet nicht der beste Weg.
Genau, das Internet ist wie gesagt immer sehr zwiespaltig. Am besten sind einfach unsere Anlaufstellen oder generell Anlaufstellen, die sich mit dem Thema auskennen. Klar ist die Barriere manchmal auch einfach hoch, irgendwo anzurufen oder vorbeizukommen, weil man weiß nie, was sitzt da für eine Person. Uns kann man zum Beispiel auch gut per E-Mail kontaktieren, was schon mal sehr barrierearm ist. Wir haben auch regelmäßig Infoveranstaltungen, wo man sich einfach mal so ein bisschen unter die Menge mischen kann, um vielleicht auch die Menschen kennenzulernen. Und in der Regel beißen wir auch nicht.
Zum Ende meiner Gespräche mit Riley und Jonas habe ich beide gefragt, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Ja, es gibt viele Sachen, die ich mir auch wünsche, auch für Transmenschen. Einerseits wäre das natürlich das Selbstbestimmungsgesetz. Andererseits würde ich mir auch wünschen, dass das mit dieser ganzen Beantragung von OPs ja als Kassenleistung halt ist und auch anerkannt wird als Kassenleistung. Was mich auch sehr wünschen würde, wäre vielleicht auch OPs für Gesichtsfeminisierung. Das ist das, was ich jetzt zum Beispiel beantragt habe, wo ich gerade auch vor Gericht bin, derzeit am Kämpfen gegen die Krankenkasse. Ich würde mir wünschen, dass auch das irgendwann standardisiert und auch für jeden Menschen so gemacht wird, dass es auch für jeden Menschen zugutekommt, der oder die es braucht.
Ja, also ich finde, dass noch mehr Schulen einfach auch generell Präventionsarbeit dazu anbieten sollten oder Workshops von uns wahrnehmen sollten. Denn erst wenn wir den Menschen begrifflich machen, das gibt es und das ist überhaupt nicht schlimm, dass es das gibt, dann wird das vielleicht auch eher anerkannt. Und man sollte sich immer fragen, gerade wenn man vielleicht nicht so positiv darauf gestimmt ist, wie würde man denn reagieren, wenn der beste Freund oder die beste Freundin, die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester kommt und sagt, hey, ich bin transident, würde das etwas am Menschen ändern? Und das ist eben nicht der Fall. Der Mensch passt eigentlich oft nur seine Hülle seinem Inneren an, aber bleibt einfach der Mensch, den man schon jahrelang kennt und vielleicht auch liebt. Und das sollte man einfach respektieren, dass Menschen sich verändern, um selber glücklich zu sein. Also was ich total wichtig finde, ist, dass man sich selber treu bleiben sollte, dass einem auch niemand vorschreiben kann, wie weit eine Transition vollzogen werden muss oder kann, sondern das entscheidet jeder Mensch für sich selber und es ist vollkommen in Ordnung, auf sein Bauchgefühl zu hören, zu sagen, das möchte ich vielleicht auch jetzt noch nicht, weil mir das Medizinische noch zu unsicher ist. Ich selber gehe jetzt im Herbst in meine 30. OP und kann sagen, auch wenn viel schiefgelaufen ist und viele Komplikationen da waren, dass ich dennoch super glücklich bin, dass die Medizin das überhaupt möglich macht. Und auch wenn sich etwas schwierig gestaltet, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen.
Und mit diesen Worten sage ich danke für das offene und ehrliche Gespräch an Riley und auch an Jonas Brandt. Ihr könnt uns gerne abonnieren, Essen im Ohr auf Spotify, Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Uns gibt es alle 2 Wochen und in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne unsere anderen Radio Essen Podcasts hören, Redebedarf oder der Tag in 5 Minuten, unseren täglichen Nachrichten Podcast. Ich bin Mona Belinski und sage tschüss.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.